Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Der schwedische Chemiker und Erfinder Alfred Nobel bestimmte 1895 in seinem Testament, dass mit seinem Vermögen eine Stiftung gegründet werden sollte. Und die Zinsen des Stiftungsfonds sollten jährlich in 5 Bereichen als Preis an den und diejenigen ausgeteilt werden, die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben. Heute Mittag nun wurden in Stockholm die Chemie-Nobelpreisträger bekannt gegeben.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Chemistry jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino for the development of lithium-ion batteries.
Die 3 Preisträger haben, so Göran Hansson, Generalsekretär der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, durch ihre Arbeiten den Grundstein für eine wiederaufladbare Welt gelegt. Der Chemie-Nobelpreis 2019, unser Thema heute in Forschung aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Blumenthal und mit mir im Studio ist mein Kollege Arndt Reuning, Chemiker und Forschung aktuell Fachautor. Arndt, Lithium-Ionen-Akkus sind heute allgegenwärtig. Die Entwicklung allerdings, die liegt Jahrzehnte zurück. Was man auch, wir kommen sicher später nochmal darauf zurück, am Alter der Preisträger sieht. Aber was war der Auslöser für die Entwicklung dieser Speichertechnik?
Ja, der Auslöser, der liegt zurück. Das begann in den 1970er Jahren, zu Zeiten der Ölkrise. Plötzlich fiel es den Menschen auf, dass Erdöl eine endliche Ressource ist. Und man begann sich Gedanken zu machen, wie man sich in Zukunft im Straßenverkehr fortbewegen könnte. Auch beim Ölkonzern Exxon, da wurden solche Fragen diskutiert. Und dort hat man Forschungsprojekte finanziert, die nach Alternativen zum Benzin suchen sollten. Und man ist dann auch auf eine im Grunde genommen sehr alte Technologie gestoßen, nämlich auf Elektrofahrzeuge. Und das Problem war allerdings, die Batterien waren dafür eigentlich zu schwer. Was es gab an wiederaufladbaren Speichern, das waren Bleiakkumulatoren und Nickel-Cadmium-Zellen. Für leichte Batterien braucht man aber auch leichte Metalle, die dann ihre Ladungen abgeben können. Und da ist man dann sofort beim Alkalimetall Lithium gekommen. Ganz vorne im Periodensystem ein ganz leichtes Element, eines, das in den ersten Augenblicken nach dem Urknall entstanden ist. Kleine Verbindung zum Preis von gestern.
Und wie kommen jetzt die Preisträger ins Spiel?
Ja, Stanley Whittingham, der erste Preisträger, der hat versucht, solch eine Batterie auf Lithium-Basis zu bauen. Am Minuspol hatte er zunächst reines Lithium, später dann eine Mischung aus Lithium und Aluminium. Entscheidend war aber das Material am Pluspol, an der Kathode. Da hat er Titandisulfid verwendet. Das ging zurück auf einen Zufallsfund. Whittingham hatte entdeckt, dass manche Sulfide, also Schwefelverbindungen sind das, sehr gut Lithium aufnehmen können. Und das liegt am inneren Aufbau dieser Sulfide. Die bilden Schichten, wie Regale in einem Lager. Und dort lassen sich dann die geladenen Lithiumatome, die Ionen, einlagern. Der Physiker hatte also ein Elektrodenmaterial entdeckt, das große Mengen an Lithium aufnehmen konnte und damit war der Grundstein gelegt für alle modernen Akkus.
Und das heißt, dass diese Sulfide immer noch in unseren Lithium-Ionen-Akkus stecken?
Nein, und dafür hat dann der zweite Preisträger gesorgt, John B. Goodenough. Der hat ein anderes Schichtmaterial gewählt, kein Sulfid, sondern ein Oxid, also Sauerstoff anstelle von Schwefel. Und dann hat er noch damit höhere Spannungen erzielt, 4 Volt. Und das ist ein Material, das heutzutage auch noch verwendet wird, aber mittlerweile gibt es eine große Vielfalt an Kathodenmaterialien, aber alle die funktionieren nach demselben Prinzip, nach diesem Einlagerungsprinzip.
Kommt der dritte Forscher ins Spiel, ein Japaner, Akira Yoshino?
Ja, Akira Yoshino, der hat sich um den anderen Pol Gedanken gemacht, um den Minuspol, die Anode, da wo bis dahin metallisches Lithium verwendet wurde. Aber Lithium ist nun mal auch ein sehr reaktives Metall, ein Alkalimetall wie Natrium und Kalium, die reagieren heftig mit Wasser und auch mit Sauerstoff. Und viele der frühen Modelle sind dann auch tatsächlich sehr schnell in Brand geraten, sie sind explodiert. Und Yoshino, der hat dieses reaktive Metall gezähmt. Er hat die Metallelektrode ersetzt durch eine aus Kohlenstoff. Er hat Koks verwendet, Petrolkoks. Und auch dieses Material bildet Schichten auf atomarer Ebene, sodass sich das Lithium dort einlagern kann. Und es ist eben wesentlich sicherer als das reine Metall. Interessanterweise war das Interesse an den Lithium-Akkus zu diesem Zeitpunkt, als Yoshino das entwickelt hat, Mitte der 1980er Jahre, weitgehend erlahmt. Der Ölpreis war wieder gesunken und niemand mehr dachte an Elektrofahrzeuge. Aber Yoshino hatte eben auch andere Anwendungen im Blick. Mobile Geräte wie eben Fotoapparate, Videokameras oder auch mobile Kassettenspieler.
Und wie und warum hat sich dann diese Lithium-Ionen-Technologie durchgesetzt?
Ja, das hat natürlich mit der geringen Masse zu tun. Damit eignen sich Lithium-Ionen-Akkus für alle mobilen Anwendungen, eben auch im Straßenverkehr. Die Spannung solch einer Batterie ist relativ groß, die Kapazität ebenso. Und mittlerweile sind sie eben auch verhältnismäßig stabil auf lange Sicht. Sie können oft B- und entladen werden, ohne dass die Kapazität sinkt. Und das hat eben auch etwas mit diesen Elektrodenmaterialien zu tun, mit ihrem Aufbau in Schichten, in die die Lithium-Ionen eingelagert werden, wie in ein Regal. Das heißt, da finden keine komplexen chemischen Reaktionen statt, die irgendwie den Aufbau stören könnten. Die beiden Pole, die lassen sich vergleichen mit zwei Hotels, also eines im Tal, eines auf dem Berg, und beim Entladen checkt das Lithium sozusagen aus dem höher gelegenen Hotel. Es strömt ins Tal, ja, energetisch eben bergab, zieht dort in das Hotel ein. Und beim Laden, da funktioniert das Ganze in umgekehrte Richtung. Einchecken, auschecken und so weiter. Das ist ein sehr sanfter Prozess. Der lässt sich beliebig oft wiederholen, ohne dass die Batterien dabei irgendwie einen größeren Schaden nehmen würde. Und das ist das ganze Geheimnis, das den Erfolg auch ausmacht.
Professor Martin Winter vom Batterieforschungszentrum MIET, Westfälische Wilhelms-Universität in Münster, kennt alle drei Chemie-Nobelpreisträger persönlich. Und ich habe ihn vor 2 Stunden telefonisch erreicht und zunächst gefragt, ob es nicht eine längst überfällige Auszeichnung für die drei ist.
Man muss jetzt sagen, dass das Thema Lithium-Ionen-Technologie davon nur profitieren kann. Gerade jetzt, wo wir das in Deutschland ja auch wirklich groß umsetzen wollen, sowohl in Automobilität als auch in der Energiewende, ist das sicherlich ein ganz, ganz entscheidender Push und wird uns weiter nach vorne bringen, da bin ich mir ziemlich sicher.
Kommen wir zu den Preisträgern, den dreien. Sie kennen alle drei persönlich. Vielleicht fangen wir einfach an mit dem Ältesten, John B. Goodenough, der jetzt im Juli 97 Jahre alt geworden ist. Was ist das für ein Mensch?
Also Herr Goodenough ist ein sehr hochgewachsener Mensch, also sehr groß, hat einen unheimlich tollen Humor, eine Wahnsinnslache. Also wenn er lacht, das kann man jederzeit also dann aus einer Gruppe von Leuten hervorhören und ist einfach jemand, der sehr gut assoziieren kann. Das ist jemand, der eine bestimmte Sache sieht eine Struktur zum Beispiel und sagt dann, okay, wenn man das so und so und so verändern würde, dann könnte man da auch ein Batteriematerial draus machen. Und das hat er ja mehrfach getan. Also einige von den Batteriematerialien, die heute in Lithium-Ionen-Batterien drin sind, sind auf seine Erkenntnisse zurückzuführen. Er war der Pionier.
Und als Forscher, wie würden Sie ihn da beschreiben? Das ist ja manchmal schon ein Unterschied, Mensch und Forscher, oder? Vielleicht passt es bei ihm dann beiden zusammen?
Ich glaube, dass der einfach einen Riesenspaß daran hat, mit jungen Leuten zu arbeiten und sich mit dem Thema Batterieforschung auseinanderzusetzen. Ich meine, wer würde mit 97 dann noch so ein aktives Leben führen, wenn das nicht der Fall wäre? Er geht ja jeden Tag noch in die Uni und arbeitet da, was ich höre, dann wirklich lange Zeit. Also der ist, das hat sicherlich keine 40-Stunden-Woche, sondern deutlich mehr.
M. Stanley Whittingham, was können Sie über diesen Mann sagen, der jetzt sozusagen der Zweite im Bunde ist und altersmäßig in der Mitte? Er wird im Dezember jetzt 78 Jahre alt. Was ist er für ein Mensch und Forscher?
Also ich habe gestern mit ihm gesprochen, er ist ja in Deutschland im Moment und er hat heute auch einen Vortrag gegeben.
Wo?
In Ulm. Da ist eine Konferenz im Moment, die so ein bisschen um die Welt geht und die ist jetzt mal Deutschland gewesen. Und ich denke mir, dass der Stan Whittingham, der ist ja auch in Großbritannien groß geworden, hat auch noch sowas Britisches an sich. Er ist jemand, der sehr gerne junge Leute fördert, also auch aktiv fördert. Und er ist eben wirklich auch jemand, der sehr gerne auf Tagung unterwegs ist. Also anders als Goodenough, ist ja auch ein Altersunterschied zwischen den beiden, ist er also dann noch viel auf Tagung unterwegs, reist auch noch sehr viel und hat auch noch bestimmte organisatorische Aufgaben in amerikanischen größeren Forschungsverbünden. Und er ist auch zu einer gewissen Zeit mal mit John Goodenough zusammen in einem Labor gewesen. Herr Goodenough war da dann der Ältere.
Und der Dritte im Bunde ist Akira Yoshino, der Jüngste, auch mit 71, muss man sagen, 1948 geboren. Kennen Sie den auch noch persönlich und wie können Sie ihn beschreiben?
Also Herrn Yashin habe ich letztes Jahr mehrfach getroffen, weil wir eben auch mit der Firma, mit der er arbeitet, mit der haben wir auch gute Kontakte. Und Herr Yoshino ist ja jemand, dem also man nachsagt, dass er eben auch systemisch sehr gut denken kann. Also Materialien in einem System, in diesem Fall ist es die Lithium-Ionen-Zelle, als System unterbringen kann, sodass alles miteinander funktioniert und kompatibel ist. Das ist sicherlich auch sein Beitrag zu der Forschung gewesen. Er hat im Prinzip das Ding dann auch zum Arbeiten gebracht. Also die Konzepte entwickeln bezüglich der Chemie, Materialien entwickeln, das ist bei den Amerikanern stark gewesen, aber dann nachher wirklich dann auch das Ganze in einer kompletten Zelle dann nachher unterzubringen, die wirklich dann auch dann wir heute uns ja erleben, ja bestimmt, das ist sicherlich die Leistung von Herrn Yoshino. Typisch japanisch würde ich in dem Sinne sagen, also sehr zurückhaltend, ruhig, aber wenn es auf das Thema Batterien kommt, dann fängt er schon an, also dann sieht man schon die Leidenschaft.
Sagt Professor Martin Winter vom Batterieforschungszentrum Mead in Münster über die drei Chemie-Nobelpreisträger. Dem Elektroauto soll die Zukunft gehören. Flott, leise, komfortabel und vor allem ausdauernd. Gefragt ist also ein Akku, der deutlich länger hält, sicher ist, bezahlbar und auch noch ressourcenschonend. Frank Rothelüschen hat dafür das Batterieforschungszentrum Mead, über das wir schon gesprochen haben, in Münster besucht, wo an leistungsfähigen Speichersystemen gearbeitet wird.
Münster, das Batterieforschungszentrum Mead. Peter Bieker passiert eine Schleuse, die verhindern soll, dass Luftfeuchtigkeit ins Labor dringt.
Die Luft wird hier quasi gefiltert. Sie werden hier merken, wenn Sie hier 2 Stunden drinstehen, dass halt die Umwälzung hier so stark ist, dass Sie auch langsam austrocknen. Das heißt, wenn Sie hier im Raum länger als 1 Stunde oder so arbeiten, dann verlieren Sie auch ordentlich Gewicht, weil dem Körper Wasser entzogen wird.
Trinken ist Pflicht. Weshalb sich vorm Labor die Mineralwasserkästen stapeln. Trockenraum, so nennen die Forscher ihr Labor. Die Luft ist 1000-mal trockener als in der Sahara, sagt Biekers Kollege Tobias Placke.
Das ist sehr wichtig für den Zusammenbau der Batterien, weil ja, Luftfeuchtigkeit oder Wasser der Batterie schadet und dadurch ja, sehr starke Alterungseffekte auftreten.
Placke und Bieker gehören zu den rund 200 Fachleuten, die sich in Münster um die Batterie von morgen kümmern. Braucht es dafür ganz neue Ideen? Eine Revolution? Oder genügt es an der bewährten Technik zu schrauben, der Lithium-Ionen-Batterie?
Martin Winter.
Wir glauben fest daran, dass das Thema Lithium und Lithium-Ionen uns noch lange Zeit beschäftigen wird, sind aber durchaus offen, auch Alternativtechnologien zu untersuchen.
Im Trockenraum des Mead stehen Peter Bieker und Tobias Placke vor den Apparaturen, mit denen sie ihre Batterieprototypen herstellen. Eine Stanze für Elektroden. Ein Gerät zum Anschweißen der Metallkontakte. Eine Maschine zum Vakuumverpacken der Batteriezelle. Und die Wickelmaschine. Sie wickelt die positive und die negative Elektrode, beide in Folienform, zu einem kleinen Zylinder auf, voneinander getrennt durch den Separator, eine Trennfolie.
Das Ganze wird dann da vorne dann aufgewickelt und dann in so einen Behälter gepackt und man hat dann diese 18650er Zelle.
Dieser Behälter sieht aus wie ein Lippenstift. Genau jener Batterietyp, der zu zigtausenden im Tesla Modell S steckt, dem wohl bekanntesten Elektroauto. In vielen Praxistests schafft er bei normalem Tempo mehr als 300 Kilometer. Bei defensiver Fahrweise sogar noch mehr, kostet allerdings über 100.000 Euro. In Münster tüfteln die Forscher unter anderem daran, die Elektroden der Batterien zu verbessern. Tobias Placke nimmt eine Folie in die Hand, das Elektrodenmaterial.
Momentan, wenn man jetzt zum Beispiel mal die Anode anschaut, dann wird ja Graphit standardmäßig eingesetzt in allen Lithium-Ionen-Zellen, Graphit. Und man versucht mehr und mehr dahin zu kommen, auch Silizium einzusetzen. Das könnte natürlich die Energiedichte und auch, wenn man an Reichweite denkt, für die Elektromobilität deutlich nach vorne bringen.
Das Problem, Silizium kann zwar viel Lithium speichern, dehnt sich dabei aber kräftig aus, um das Dreifache seines Volumens. Reine Siliziumelektroden würden durch das extreme An- und Wiederabschwellen ziemlich schnell kaputt gehen. Deshalb bauen die Forscher das Silizium in die Graphitelektroden ein.
In jetzigen Zellen ist schon ein bisschen Silizium drin. 1-2 Gewichtsprozent vielleicht. Und das wird weiter optimiert. Das wird mehr und mehr kommen. Und dadurch wird man auch mehr Reichweite am Ende bekommen. Also das ist nicht mehr so weit weg.
Bis zu 20 Gewichtsprozent Silizium scheinen machbar, meint Placke. Und damit ein respektabler Kapazitätsgewinn.
Das Thema Lithium-Ionen wird uns noch lange beschäftigen, hieß es eben in der Reportage von Frank Grotjolüschen. Und selbst wenn Lithium-Ionen-Akkus im Moment konkurrenzlos sind, wie kann man sie trotzdem noch verbessern? Das habe ich vor einer halben Stunde Professor Jürgen Janek vom Physikalisch-Chemischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen gefragt.
Doch, er wird beständig verbessert. Also seit der Kommerzialisierung 1991, 92 durch Sony hat er ja schon eine vierfache Steigerung der Energiedichte erhalten. Und man kann davon ausgehen, dass sich insbesondere im Falle großer Batterien für die Elektromobilität natürlich noch deutliche Verbesserungen ergeben werden.
Normal sind für so eine Lithium-Ionen-Zelle ja flüssige Elektrolyten. Welche Alternativen gibt es denn? Denn die sind ja nicht ganz unproblematisch, diese flüssigen Elektrolyte.
Ja, sie funktionieren halt sehr gut und das Herstellen der Zellen damit ist sozusagen etabliert. Man versucht derzeit weltweit zu Feststoffbatterien zu kommen, in denen der flüssige Elektrolyt durch idealerweise keramische Materialien ersetzt würde. Das ist aber bis auf einige, können wir sagen, polymere Konzepte noch nicht kommerzialisiert.
Wer ist weltweit führend bei dieser Forschung über neue Materialien bei Lithium-Ionen-Akkus?
Tatsächlich wissen ja alle, dass die Elektromobilität ein großer Markt sein wird. Also sind es vor allen Dingen große internationale Konzerne, Toyota und Samsung sind da ganz stark. Und sonst sind natürlich große Forschungseinrichtungen in den USA, in Japan, China, Asien, aber auch in Deutschland dabei. Also in Deutschland zum Beispiel fördert das BMBF ein großes Verbundprojekt, FESTBAT, um die Grundlagen für Feststoffbatterien besser zu verstehen.
Wenn Sie 1 bis 3 Punkte nennen würden, welches sind die wichtigsten Punkte, um diese Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern? Ist es die Kapazität? Ist es die Lebensdauer? Ist es die Ladefähigkeit? Was sehen Sie da?
Ja, ich denke, Ihre Liste ist schon ganz gut. Ich würde denken, alle werden mir sicher zustimmen, man möchte weiter mehr Energiedichte haben, was im Fahrzeug natürlich Reichweite bedeuten würde. Gleichzeitig möchte man natürlich eine längere Lebensdauer haben, sicherlich auch flexibleren Einsatz bei niedrigen oder hohen Temperaturen. Elektrofahrzeuge haben bei niedrigen Temperaturen schlicht und ergreifend sozusagen dann auch eine geringere Reichweite. Aber Schnellladefähigkeit, das ist sicher etwas, was gerade im Fahrzeug wichtig ist. Und ein ganz großes Thema natürlich, also wenn der Massenmarkt jetzt wirklich im Fahrzeugbereich kommt, Ressourcen und kritische Materialien. Bei der Schöpfung sozusagen der Urzelle durch Sony ist vor allen Dingen Lithium-Kobaltoxid eingesetzt worden. Und das Kobalt als Metallbasis wird als ein bisschen kritisch angesehen und Nickel ist in Materialien heute auch enthalten. Und man versucht, den Anteil dieser Materialien zu senken.
Bei der Weiterentwicklung dieser Lithium-Ionen-Technik oder Akkumulatoren, welche anderen Materialkombinationen kann man sich vorstellen? Schwefel beispielsweise oder Eisenphosphat? Also in welche Richtung geht da die Entwicklung?
Ja, es gibt natürlich eine ganze Reihe von alternativen Konzepten. Es ist halt so, dass die Lithium-Ionen-Batterie sich auf Basis der Kombination ihrer Eigenschaften einfach durchgesetzt hat und sie wird uns auch noch sehr lange begleiten. Es ist also unklar, ob es wirklich eine Alternative geben kann. Ja, der Traum der Elektrochemiker ist natürlich immer noch Metall-Sauerstoff-Zellen zu entwickeln. Also Zellen, in denen ein zum Beispiel Lithium oder Natrium direkt mit Sauerstoff aus der Atmosphäre umgesetzt wird, reversibel. Das ist aber etwas, was könnte man als den Mond- oder den Marsflug der Elektrochemiker bezeichnen. Da muss noch ordentlich Arbeit reingesteckt werden. Diese Systeme sind noch nicht stabil und es laufen zu viele Nebenreaktionen ab, sodass diese Zellen immer nur für wenige Zyklen tatsächlich reversible Energie speichern können.
Sagt Professor Jürgen Janik vom Physikalisch-Chemischen Institut der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Und im Studio ist mein Kollege Arndt Reuning. Arndt, Alternativen zu Lithium könnten helfen, Engpässe bei der Verfügbarkeit des Metalls zu umschiffen. Ist das das einzige Argument für eine Post-Lithium-Technologie?
Naja, die Verfügbarkeit ist ja nur das eine. Es ist nicht unbedingt ein seltenes Element, das Lithium, aber es ist relativ gleichmäßig verteilt über den Erdball. Abgebaut wird es vor allem in Südamerika, aber es ist nicht wirklich so, dass es nur 1-2 Lagerstätten gäbe. Man könnte sich vorstellen, natürlich ist es auch zu ersetzen, eben durch seine große Schwester im Periodensystem, das Natrium. Auch daran wird geforscht. Problematischer finde ich aber das Kobalt. Und Herr Janek hat das ja eben auch schon erwähnt. Kobalt, das üblicherweise in der Kathode steckt. Das entsprechende Erz stammt vor allem aus dem Kongo und wird dort unter wirklich katastrophalen Bedingungen abgebaut. In vielen kleinen Minen, wo Arbeitssicherheit und Umweltschutz keine Rolle spielen, wo Kinderarbeit auch in der Tagesordnung ist. Das heißt, die Suche nach neuen Elektrodenmaterialien, nach ethisch unbedenklichen Materialien, spielt daher weiterhin eine wichtige Rolle eben in der Batterieforschung, auch noch in der klassischen Lithium-Ionen-Technologie.
Und wird die Lithium-Ionen-Technologie weiterhin auch eine zentrale Rolle für die Energiewende spielen?
Sie ist ein Baustein, aber nicht unbedingt die Schlüsseltechnologie. Wir brauchen Energiespeicher, um den Strom aus Solar- und Windkraft zu verstetigen. Sonne und Wind sind nicht immer da. Lithium-Akkus bieten sich für die meisten mobilen Anwendungen an, aber eben nicht für alle. Flugzeuge werden ja wohl weiterhin einen flüssigen Kraftstoff brauchen. Aber auch dafür existieren ja Konzepte und bereits auch Technologien. Das sind vor allem die synthetischen Kraftstoffe, dass man Kohlendioxid sozusagen wieder energetisch auflädt, indem man daraus Kohlenwasserstoffe herstellt. So eine Art Kerosin ausgehend von CO2, Wasser und sehr viel Energie. Und natürlich existiert auch noch die Brennstoffzellentechnologie. Da wäre Wasserstoff der Energieträger. Das wäre in der Elektromobilität eine Alternative zu den batteriegespeisten Fahrzeugen. Wasserstoff bietet Vorteile, wenn sehr viele Fahrzeuge mit alternativem Antrieb auf die Straße kämen. Denn die Tankzeiten sind hier deutlich kürzer als bei den Batteriefahrzeugen. Aber natürlich, die Lithiumtechnologie ist über Jahrzehnte hinweg optimiert worden. Sie wird in den kommenden Jahren, wahrscheinlich Jahrzehnten, omnipräsent bleiben im Bereich der Energiespeicher. Und von daher kann man sagen, diese Auszeichnung, die war eigentlich schon überfällig.
Und Sie sind die letzten Tage auch immer durch die Redaktion gegangen und haben gesagt, mein Favorit, mein Kandidat, John B. Goodenough. Und jetzt ist das geworden.
Ja, und ich bitte jetzt offiziell um Entschuldigung, falls ich damit irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen auf die Nerven gegangen sein sollte. Tut mir sehr leid.
Ja. Arndt Reuning, der Chemie-Nobelpreis 2019 geht zu gleichen Teilen an John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham und Akira Yoshino für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien. Und mit ihren Arbeiten haben sie, so die Nobelpreisjury heute Mittag in Stockholm, den Grundstein für eine wiederaufladbare Welt gelegt. Und das war Forschung aktuell. Mit Arndt Reuning, Frank Rothelüschen, Redaktion Christiane Knoll, Regie Tanja Heser und am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.
Sternzeit, 9. Oktober, Keplers Supernova. Vor 415 Jahren, am 9. Oktober 1604, beobachtete Ludovico delle Colombe von Norditalien aus ein neues Gestirn im Sternbild Schlangenträger. Binnen Tagen kamen zahllose Beobachtungen aus Europa und Asien hinzu. Das neue Objekt war zunächst so hell wie Mars, bald sogar strahlender als Jupiter. Der Vergleich war leicht möglich, denn die Supernova flammte umringt von gleich drei Planeten auf. Ein kurioser kosmischer Zufall. Knapp links unterhalb von ihr standen Jupiter und Mars, rechts Saturn. Anfang 1605 wurde die Supernova fast von der Venus bedeckt. Das Gestirn verblasste langsam und war nach einem Jahr nicht mehr mit bloßem Auge zu sehen. Das Teleskop wurde erst wenige Jahre später erfunden. Johannes Kepler, Astronom am Hofe Rudolfs II. In Prag, verfasste zwei vielbeachtete Abhandlungen, eine auf Deutsch, eine auf Latein. Daher spricht man von der Keplerschen Supernova. Erst Mitte des 20. Jahrhunderts wurde an der Explosionsstelle am Himmel ein schwacher Nebel gefunden. Der Überrest der Supernova ist nur im Bereich der Radiostrahlung sehr auffallend. Das Objekt ist vermutlich zwischen 10 und 20.000 Lichtjahren entfernt. Seit der Keplerschen Supernova warten die Astronominnen und Astronomen sehnsüchtig auf ein weiteres Ereignis dieser Art. Im Schnitt sollte etwa einmal pro Jahrhundert eine Supernova in der Milchstraße auftauchen. Es müsste also kosmisch gesehen bald wieder soweit sein. Vielleicht noch heute, vielleicht noch erst in 100 Jahren.